Vor 3 Jahren hat mich eine bestimmte Frage sehr beschäftigt. Und zu dieser Zeit waren wir in Amerika. Und als ich dann zu dieser Frage einen Ältesten ansprach, da gab er mir eine Hausaufgabe. Und wir verabredeten uns für einen Samstagmorgen. Wir haben miteinander gefrühstückt. Und dann hat er mich mit in sein Büro genommen, hat mir sehr viel erzählt, unter anderem auch viele Buchempfehlungen gegeben. Das war eine ganz besondere Zeit, dass er sich wirklich so Zeit genommen hat für meine Frage. Und also es war sehr schön. Und was er mir erzählt hat, das war schon etwas Neues auch für mich und das habe ich bis heute nicht vergessen. Vor 2 Wochen hat jetzt dieser Älteste, das ist Gary Walker, das ist der Sohn von Richard Walker, der diesem Jahr heimgegangen ist, der als Missionar in Deutschland war über viele, viele Jahre. Also vor 2 Wochen hat Gary über dieses Thema einen Vortrag gehalten und ich möchte diese Ausführung heute mit euch teilen. Ist unser Zusammenkommen eine Pflicht oder ein Vorrecht? Das war jetzt nicht die Frage, die ich gestellt habe, da komme ich später noch zu. Aber ist unser Zusammenkommen jetzt hier Pflicht oder Vorrecht? Oder beides? Was denkt ihr dazu? Was fühlt ihr dazu? Das Ziel der Predigt ist zu zeigen, dass die Versammlung, warum wir hier zusammenkommen, ein besonderes Geschenk Gottes an uns ist. Und es soll uns auch nochmal zeigen und verdeutlichen, mit welcher Einstellung wir hier sein sollten. Damit wir Gott ehren und den Leib Christi aufbauen. Um dieses Ziel zu erreichen, wollen wir uns zunächst ein paar falsche Vorstellungen anschauen zum Thema Versammlung, Zusammenkommen. Dann uns anschauen, was heißt denn in der Gemeinde, wie es da an einigen Stellen heißt, da kommen wir dann noch zu. Welche Regelungen hat uns Gott Regelungen gegeben fürs Zusammenkommen? Und auch 2 Aufgaben eben speziell für die Männer. Fangen wir an mit Punkt Nummer 1. Was gibt es denn für falsche Vorstellungen zur Versammlung? Wenn wir alleine ein ganz klein bisschen drüber nachdenken, in welcher Kultur wir gerade leben, dann fallen uns sicherlich ganz viele Vorstellungen ein, je nachdem, wo wir vielleicht herkommen, was wir so sehen. Die erste falsche Vorstellung ist, es ist ein Gottesdienst. Das Wort bedeutet eigentlich, wir machen jetzt hier einen Dienst. Also wir bringen jetzt Gott einen Dienst. Wir kommen jetzt hier zusammen, um Gott anzubeten. Aber es ist jetzt ein Dienst für Gott? Ist das ein Dienst? Und das führt uns so ein kleines bisschen dahin, dass bei manchen Leuten eben das mehr als Pflicht und wenn es dann auch ein Dienst ist, dann durch das Besuchen, naja, dann kann ich so einen Haken machen und habe mir vielleicht so ein paar ein paar Pluspunkte verdient. Ne, ich habe einen Dienst doch erfüllt und dafür, ja, das muss Gott mir doch irgendwie anrechnen. Natürlich ist den meisten oder vielleicht uns allen klar, das ist Quatsch, aber blicken wir doch um uns rum. Es ist nicht, ja, mein Gottesdienst, das mache ich am Sonntag, dann ist es abgehakt und in der Woche. Und wenn wir mal überlegen, wohin das führt oder geführt hat in der Vergangenheit, Also mein Vater, für den waren dann in der Kleinstadt, da wusste man, wer geht irgendwie zur Kirche. Also die Katholiken da, die gehen zur Kirche. Ich meine, immerhin. Aber in den Augen meines Vaters, das war halt dann so ein, naja, abhaken. Ist klar, man kann es eh nie allen recht machen. Darum geht es ja auch nicht. Aber fragen wir uns, warum komme ich her? Was ist da in meinem Kopf? Eine andere falsche Vorstellung ist, es geht ausschließlich um Gott. Es geht ausschließlich um Gott. Ich meine, das klingt doch erstmal gut. In unserem Leben geht es doch auch ausschließlich um Gott, richtig? Also wenn wir das sagen, dann gibt es ja auch so eine Redensart, sich selbst in die Tasche zu lügen. Bei mir dreht sich nicht alles ausschließlich um Gott in meinem Leben. Aber die Frage ist ja, ist die Versammlung dafür da? Kommen wir jetzt hier, um ausschließlich Gott anzubeten? Naja, es sollte schon auch unterhaltsam sein. Also wenn ich mich jetzt Woche für Woche langweile hier, also es ist nicht zu aushalten, sollte schon ich denke, das ist eine falsche Vorstellung. Natürlich, wenn wir jetzt hier vorne stehen und wir sehen Woche für Woche, huch, überall sind die Augendeckel runtergeklappt und dann sollte uns das sehr zu denken geben. Wenn wir immer nur das Augenrollen sehen in den Reihen, dann sollte uns das sehr zu denken geben. Aber wir sind nicht dafür da, um hier eine große Show und Unterhaltung zu bieten. Eine andere falsche Vorstellung ist, es geht doch um mich. Also Gott will mir doch was geben. Es geht um mich, was ich brauche und meine Bedürfnisse. Ausschließlich. Und wenn die nicht erfüllt sind, dann sind die anderen doof und ich bin enttäuscht von Gott und enttäuscht von wem auch immer. Und ich denke, das ist eine falsche Vorstellung. Und überhaupt, Gott hat uns da auch gar nicht so viel zugesagt. Also wie wir das so oder wann wir oder überhaupt, das ist als können wir uns halt selbst überlegen, eben was uns gut tut und was schön ist und alle irgendwie. Da kommen wir noch zu. Ich denke, das ist eine falsche Vorstellung. Gott hat uns einiges darüber gesagt. Oder vielleicht, wir sind ja alle, das wissen wir ja, in unserem Jahrhundert, in unserer Zeit ganz besonders, dass Mann und Frau ja gleichwertig sind. Amen, Amen, Amen. Wer aufmerksam Gottes Wort liest, weiß, dass Gott Männer und Frauen gleich liebt, dass sie gleichwertig sind. Überhaupt keine Frage. Aber haben sie die gleichen Aufgaben? Manche Sachen können wir uns ja aussuchen, manche nicht. Ich fand interessant, ich habe einen kleinen Moment darüber nachgedacht, was ist denn mit dem, was wir uns einfach nicht aussuchen können? Ich habe meine Frau gefragt, naja, wenn du jetzt die Wahl gehabt hättest, also Kinder zur Welt zu bringen, ist etwas, da haben wir Männer schon großen Respekt davor. Wenn du dir hättest aussuchen können, naja, Gott macht das doch anders, die Männer bringen die Frau, die Kinder zur Welt. Wäre das nicht irgendwie... Und meine Frau hat gesagt, auf keinen Fall. Hey, also ich meine, das so eine... Sie sagt, auf keinen Fall. War das mit Schmerzen verbunden? War das schwierig? War das herausfordernd? Ja, aber keine Frage. Wisst ihr was? Gott hat das so gemacht. Und wenn Gott das so gemacht hat, dann ist das großartig. Und Gott sei Dank, dass wir das nicht ändern können. Oh. Aber wir haben ja noch die ganzen anderen Sachen, die wir vielleicht ändern können. Obwohl uns Gott vielleicht gesagt hat, so sollt ihr es machen, nicht wahr? Da kommen wir dann noch zu. Also es gibt jede Menge falsche Vorstellungen. Kommen wir zu Punkt Nummer 2. Wir lesen des Öfteren, gerade im 1. Korintherbrief, in der Gemeinde. Ja, wir sind natürlich immer die Gemeinde. Aber wir sind nicht immer in der Gemeinde. Das Wort im Griechischen heißt Ekklesia. Wenn man das jetzt wörtlich übersetzt, sind das die Herausgerufenen. Das ist ein bisschen schwierig bei der Bibelübersetzung, sich zu überlegen, auch vom Zusammenhang her, was passt jetzt eigentlich immer am besten? Schreibt man die Herausgerufenen? Im Grunde genommen ist Gemeinde schon oft ganz treffend. Eine andere Übersetzung, in Apostelgeschichte 18 steht das da auch, das ist eine Versammlung. Also man kann Versammlung, Gemeinde, herausgerufen übersetzen. Aber en ecclesia ist eben in der Gemeinde. Und wir müssen bei allem auch schauen, auch in der Schrift, wovon ist jetzt die Rede, wenn wir von Gemeinde sprechen. Und das eine ist, Jesus hat wie viele Gemeinden gegründet? Eine. Also wenn in diesem Sinne von Gemeinde die Rede ist, sind das alle Christen. Die Gemeinde Gottes, die Gemeinde Christi, der Leib des Herrn weltweit. Wenn du dich bekehrst, wenn du Christ wirst, tut der Herr dich hinzu, zu seiner Gemeinde. Aber dann lesen wir eben auch an verschiedenen Stellen, dann ist auch von Gemeinden die Rede. Aber das ist eben der andere Sinn, wie die Gemeinden in Galatien oder die Gemeinden in Asien. Das sind dann halt an verschiedenen Orten die Herausgerufenen. Und dann lesen wir doch auch an die Gemeinde, die sich in eurem Haus versammelt. Oder die Gemeinde in Korinth. Das müssen wir immer im Hinterkopf haben, wenn wir diese Stellen anschauen. Was ist damit gemeint? Und in der Gemeinde, das sehen wir dann gleich. Was haben wir da für Beispiele? Da steht da nämlich en ecclesia. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 11, Vers 18 steht: Denn erstens höre ich, dass wenn ihr in der Gemeinde zusammenkommt, Spaltung unter euch sind. Und zum Teil glaube ich es. Manchmal gebrauchen wir Gemeinde als Synonym hier mit dem Haus, was halt Quatsch ist. Wir können uns genauso gut irgendwo versammeln. Wir treffen uns im Bürgerpark, sonntags morgens 9.30 Uhr oder 10 Uhr, was auch immer, und versammeln uns dort. Dann sind wir dort in der Gemeinde. In Kapitel 14 heißt es auch, in der Gemeinde will ich lieber 5 Worte mit meinem Verstand reden. Und wenn wir den Zusammenhang anschauen, das ist, wenn die Gemeinde zusammenkommt, wenn sie sich versammelt. In Vers 28, wenn kein Ausleger da ist, so schweige er in der Gemeinde, rede aber für sich und für Gott. Dann steht auch im Weiteren, wie es in allen Gemeinden der Heiligen ist, sollen die Frauen in den Gemeinden schweigen. Auch dort in den Gemeinden, wenn sie versammelt sind. Das ist der Zusammenhang. Sie kommen zusammen, um Gott anzubeten. Und das ist natürlich etwas, was zu unserer heutigen Kultur und zu Deutschland jetzt überhaupt nicht passt. Und daher dann auch die Frage, sollten wir das nicht ändern, Das hat Paulus bestimmt nur an die Korinther geschrieben, weil es eben mit der Kultur da so war und die hatten ein paar Probleme. Aber wenn wir dann eben hier genau hinschauen, dann lesen wir, das war gar nicht nur in Korinth, sondern wie es in allen Gemeinden, der Heiligen ist, sollen die Frauen in den Gemeinden schweigen. Denn es wird ihnen nicht erlaubt zu reden, sondern sie sollen sich unterordnen, wie auch das Gesetz sagt. Denn es ist schändlich für eine Frau, in der Gemeinde zu reden. Das klingt recht deutlich, wenn ihr mich fragt. 1. Korinther 7, lesen wir das auch nochmal. Ich verordne es so in allen Gemeinden. Wenn alle versammelt sind, verordne ich es. Ja, hat uns jetzt aber Gott wirklich Regelungen gegeben, Punkt Nummer 3, für die Versammlung? Wir schauen uns jetzt mal die Situation an, wie sie in Korinth war. Denn an die Korinther Gemeinde, an die Heiligen dort, hat ja Paulus geschrieben. Und dort ging es anscheinend drunter und drüber. Und um eben den Kontext zu verstehen, wollen wir das gleich erstmal schauen, uns die missbräuchliche Situation vor Augen führen. Dann Gottes Antwort und seine Korrektur ansehen. Und dann können wir das Schlüsselkonzept für die Versammlung auch entdecken. Und dann schauen wir uns noch weitere Anweisungen an. Also die missbräuchliche Situation in Korinth. Stellen wir uns das doch mal hier vor. Wenn jetzt hier alles drunter und drüber geht, denn in den Kapiteln 1. Korinther 11, Vers 17 bis Ende von Vers 14 im 1. Korintherbrief, er schreibt ja ganz viel über Gaben und der eine und der andere und wenn ihr zusammenkommt und es geht um mich und ich habe die bessere Gabe, ich kann dieses besser und ich habe jetzt gerade eine Offenbarung bekommen, lass mich mal ran. Oder ich stehe jetzt im Mittelpunkt und überhaupt mein Bauch, ich habe jetzt so einen Hunger und na, wenn die jetzt zu spät kommen oder wenn die, ja, ich habe jetzt, ich. Oder es soll mir in den Ohren kitzeln und mein Wissen. Oder ich bin eine Frau, ich stehe jetzt im Mittelpunkt, ich bin überhaupt, ich kann auch alles mindestens genauso gut wie ihr und. Und dann sitzt da jemand hier und packt nochmal sein Butterbrot aus und macht sich nochmal irgendwie eine Pulle Bier auf. Und dann steht jemand auf, spricht in einer fremden Sprache und wir gucken uns alle an und denken, hä? Kann vielleicht jemand übersetzen, auslegen? So war die Situation anscheinend. Es ging da drunter und drüber. Und deswegen hat Gott durch Paulus, naja, eine Antwort gegeben. Und er schreibt dann, ihr kommt nicht zusammen, um das Mahl des Herrn zu feiern. Ihr kommt zum Schlechteren zusammen und nicht zum Besseren. Und sie essen und trinken sich selbst Gericht. Letztendlich, sie verhalten sich wie ein Kind. Kindisch, es geht um mich. Ich. Wow. Das müssen wir uns mal vor Augen führen, was das da für ein Durcheinander war. Und Paulus schreibt dann eben, so soll es nicht sein. Wartet aufeinander. Esst doch zu Hause. Und sprecht in Sprachen, die jemand auslegen kann. Die Frauen sollen schweigen und es geschehe übrigens alles anständig und in Ordnung. Und dann kommt das Schlüsselkonzept. Wie war es in Korinth? Die waren so reich begabt, das lesen wir schon gleich von Anfang an. Ihr habt alles, ihr seid über die Maßen. Oh. Und wir haben durch Elmar über eine lange Zeit schon gehört, die hatten so viel. Und Paulus, was hat er geschrieben? Das macht ihr super, weiter so, wir sind alle so ermutigt, alle Christen in ganz Mazedonien und überhaupt, alle hören von euch? Nein. Kapitel für Kapitel für Kapitel sagt er, was ist denn nur bei euch los? Seid ihr auf Paulus getauft? Seid ihr auf Apollos getauft? Was ist da bei euch los? Ihr zieht vor Gericht, ihr zieht ein Bruder, eine Schwester vor Gericht, vor Ungläubigen und. Also er muss ihnen immer wieder sagen, sag mal, was ist da los bei euch? Und dabei sagen sie dann, meine Gabe und ich kann viel besser weissagen und ich kann viel mehr in Sprachen sprechen und. Und dann kommt nämlich das 13. Kapitel im 1. Korintherbrief. In diesem Zusammenhang Versammlung. Und er sagt eben, mit all euren Gaben ist das schön und gut, was Gott euch alles gegeben hat. Ist ja ganz wunderbar. Aber wie ihr das gebraucht. Und dann ist das noch so diese Übertreibung in Anführungsstrichen, wenn wir dann lesen, wenn ich in den Sprachen der Menschen und der Engel rede. Ist doch großartig. Aber keine Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz geworden oder eine schallende Zimbel. Also ich habe alle Sprachen, egal was, wie die Engel. Tja, nützt nichts. Und wenn ich Weissagung habe, alle Geheimnisse und alle Erkenntnis weiß. Und wenn ich allen Glauben habe, sodass ich Berge versetze, was kann es Größeres als den Glauben geben, oder? Wir haben gerade auf der Fahrt hierher gesprochen, Glaubensheilung. Was gibt es Größeres als den Glauben? Ich kann Berge versetzen. Und was sagt er dann hier? Aber keine Liebe habe, so bin ich nichts. Was müssen die Korinther wohl gedacht haben, als sie den Brief bekommen haben? Und dann wird das davor gelesen. Oder die vielleicht nach vorne gegangen sind, guck mal hier, was ich hier reinlege, was ich wieder hier spenden kann oder was ich geben kann. Oh. Und wenn ich alle meine Habe zur Speisung der Armen austeile, wenn ich meinen Leib hingebe, damit ich Ruhm gewinne, aber keine Liebe habe, so nützt es mir nichts. Alles größer als alles wegzugeben, was du hast. Und zu wissen, was Liebe ist, gerade in unserer heutigen Gesellschaft, das ist so wichtig, dass wir vor Augen haben, Gott sagt uns auch, was Liebe ist. Die Liebe ist geduldig. Wie geduldig bin ich? Wie geduldig bin ich mit anderen? Gütig ist ja ein Wort, das wir heutzutage auch erklären müssen. Synonyme sind dann eben freundlich, wohlwollend. Das Wohl des anderen im Sinn zu haben, gütig. Ich habe im Kopf eine gütige alte Frau. Wenn jemand gütig ist und so etwas ausstrahlt und dich aufnimmt und du merkst, die Person, die hat mein Bestes im Sinn. Das ist Liebe. Am Freitag, als Alfred und ich versucht haben, Otto zu besuchen, da hat Alfred mir dann auch gesagt, weißt du, in der Versammlung, jetzt, da kommen manche eben auch auf mich zu, das ist so schön. Da kommt die eine Schwester auf mich zu und ich fühle mich einfach geliebt, gewertschätzt. Das ist Liebe. Und die Liebe, sie neidet nicht. tut nicht groß. Und wie leicht lässt sich das lesen. Und sie bläht sich nicht auf. Sie benimmt sich nicht unanständig und sie sucht nicht das Ihre. Tja, sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Tja, und wie ist das mit uns? Wenn dir jetzt jemand auch mal unfreundlich entgegentritt, lässt du dich erbittern? Das muss ich mir das bieten lassen? Habe ich das nötig? Also, das von Geschwistern? Wie gehe ich damit um? Die Liebe lässt sich nicht erbittern. Und sie rechnet Böses nicht zu. Das ist so ähnlich wie das, was wir kürzlich schon hatten. In der Buchhaltung gibt es die sogenannten T-Konten. Und wenn man etwas zurechnet, dann schreibt man etwas auf. Ich habe sozusagen ein kleines Buch und da steht, da hat mich jetzt jemand schief angeguckt, der war ganz unfreundlich zu mir. Ich kam so offen rein und dann, also sowas Unfreundliches. So, da ist schon mal, Unfreundlichkeit, schreibe mal 100 rein. Also, und das merke ich mir. Rechnet Böses nicht zu? Nein, das merke ich nicht. Das tut die Liebe nicht. Was tut die Liebe? Die Liebe sagt, hier auf der rechten Seite, da ist mein Herr. Mein Herr hat mir meine Schuld vergeben und meine Unfreundlichkeit. Soll ich jetzt dann meinem Bruder oder meiner Schwester zurechnen, mal einen schlechten Tag gehabt zu haben oder im Wachstum noch nicht so weit zu sein oder zu Hause ist was weiß ich was los? Die Liebe tut das nicht. Natürlich sollen wir dann auch mal das ansprechen und in Liebe drüber reden, die Wahrheit in Liebe reden. Aber dieses Zurechnen, wenn wir das, was Christus für uns getan hat, auf der anderen Seite hinschreiben, dann haben wir nämlich unten, dann ist es ausgeglichen, Saldo, wunderbar. Und dann können wir beim nächsten Mal, wenn wir uns wiedersehen, uns wieder freuen. Ich freue mich, dich zu sehen. Das ist eine große Herausforderung. Sie rechnet Böses nicht zu. Und sie freut sich auch nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Das ist Liebe, Agape. Die Liebe aus Entscheidung. Die Liebe, warum? Weil Gott uns so geliebt hat. Gott hat uns so geliebt. Daran haben wir gedacht, als wir jetzt das Mahl gefeiert haben. Dass Christus für uns sich hingegeben hat. Und das ist das Schlüsselkonzept, wie wir zusammenkommen sollen. Als Geschwister. Das ist der Deckmantel, wenn wir uns hier treffen. Wenn wir uns hier sehen, freuen wir uns und drücken das auch aus. Immer mehr, finde ich. Ich hoffe, euch geht das auch so, dass das immer mehr so ist. Und da ist noch so viel Potenzial. Also warum kommen wir auch zusammen und kommen wir vielleicht möglichst knapp und dann gehen wir möglichst schnell wieder nach Hause, weil Essen steht auf dem Tisch und wir müssen ja jetzt auch, und wann haben wir noch Zeit auch, uns diese Liebe und Wertschätzung entgegenzubringen? Das sollten wir vielleicht auch überdenken. Vielleicht kommen wir ein bisschen früher, trinken Kaffee zusammen oder bleiben ein bisschen und dann gibt es eben was aus der Dose oder was auch immer, was schnell ist. Oder wird eine Pizza reingeschoben. Oder man kocht am Tag davor und dann muss man es nur noch aufwärmen und hat dann eine halbe Stunde gewonnen und die kann ich mit Geschwistern verbringen. Und dann vielleicht ehrlich drüber reden, Mensch, wie geht's mir eigentlich? Wenn wir auch in Römer 12 doch lesen, freut euch mit den sich Freunden und weint mit den Weinenden. Wann passiert denn das dann? Das passiert dann, wenn wir uns auch öffnen und wenn wir zusammenkommen und vielleicht sagen, weißt du, mir geht's echt dreckig. Ich habe zwar das Smile, wenn ich reinkomme, aber ich brauche auch ein bisschen Zeit, um mich zu öffnen. Denn vielleicht geht es mir gar nicht so gut. Und Gott hat uns weitere Anweisungen gegeben. Wenn wir dann im 1. Korinther 14 ein bisschen genauer hingucken, warum versammeln wir uns? Zum Lobe Gottes. Wir preisen ihn. Natürlich beten wir ihn an. Und ihm gebührt aller Lob, alle Ehre. Aber wir lesen eben auch, alles geschehe zur Erbauung. Alles geschehe zur Erbauung. Und das ist eben Bauen. Ne? Stein auf Stein. Stein auf Stein. Wir bauen. Wir bauen. Deswegen kommen wir auch zusammen. Und wenn etwas, wenn gesprochen wird, dann nacheinander und einer lege aus. Nicht irgendwie durcheinander. Und wenn da kein Ausleger ist, wenn da jemand in einer fremden Sprache spricht, was dann? Dann schweige er. Da gibt es klare Anweisungen. Dann schweige. Wenn ich jetzt in einer fremden Sprache hier rede, dann guckt er mich doch auch nur mit großen Augen an und sagt, was redest du jetzt mit uns? Und lass zwei oder drei reden. Oder wenn da einem eine Offenbarung zuteil wird, so schweige der Erste. Da ist eine Ordnung da. Einer nach dem anderen. Und warum? Damit alle auch lernen. Wir sind auch hier, um etwas zu lernen. Ist uns das manchmal, ist das bewusst oder nicht? Wir sind auch hier, um zu lernen. Und damit alle getröstet werden. Aber ich kann auch nur getröstet werden, manchmal, wenn ich eben das, was mich belastet, auch mitteilen kann. Dazu muss ich aber auch bereit sein. Denn ich kann an euren Augen und an eurem Gesicht nicht immer ablesen, wie es euch geht. Und andersrum genauso wenig. Und die Frauen sollen schweigen. Und es soll alles anständig und in Ordnung geschehen. Bringt uns zum letzten Punkt. Es gibt eben zwei Aufgaben, die speziell für die Männer gedacht sind. Haben wir Männer uns das ausgedacht? Nee, haben wir nicht. Würden wir es uns aussuchen? Spielt überhaupt keine Rolle. Wenn Gott sagt, so soll es sein, wer sind wir zu sagen? Na, wir denken uns das anders. Der Dienst als Älteste, das ist für Männer vorbehalten. Das hat Gott so eingerichtet, wie wir das eben auch lesen. Du sollst Älteste einsetzen, schreibt er an Titus, wenn jemand untadelig ist, Mann einer Frau, gläubige Kinder hat, die nicht eines ausschweifenden Lebens beschuldigt werden und so weiter. Ja. Wenn Gott etwas sagt, können wir das so hinnehmen? Auch akzeptieren. Und in der Versammlung zu reden und zu lehren, wenn wir eben diesen ganzen Abschnitt auch lesen im 1. Korintherbrief. In allen Gemeinden ist es so. Wie auch das Gesetz sagt, die Frauen sollen sich unterordnen. Ist das schlimm? Spielt das eine Rolle? Wenn Gott das so gesagt hat, ist es erstmal so. Und wir ordnen uns vor Christus unter, oder nicht? Ist das schlimm? Gibt es jemanden, dem wir mehr folgen und gehorchen könnten als Christus, wo wir sagen, der hat mein Bestes im Sinn? Das ist wunderbar. Das ist kein schlechtes Wort. Gott hat das so festgelegt, in der Versammlung zu reden und zu lehren. Es gibt so viele Dienste und Aufgaben. Und ohne unsere Schwestern, wo wären wir da? Wie wunderbar hat Gott das eingerichtet, Männer und Frauen. Wie wunderbar. Nochmal kurz zurück zum Ziel der Predigt. Es war, Es ist ein besonderes Geschenk von Gott. Es ist keine Pflicht. Will ich dabei sein? Will ich überlegen, oh, wen kann ich auch ermutigen? Oder ich brauche Ermutigung? Will ich deswegen hingehen und vielleicht ein bisschen eher da sein, weil ich mich freue darauf, gerade auf dieses Tür- und Angelgespräch und eben so ein bisschen mehr, Mensch, wie war es denn jetzt da? Du hast doch Otto besucht, erzähl mal, und sich darüber auszutauschen. Und das ist, also lasst uns doch zusammenkommen mit der Erwartung eben, erbaut und ermutigt zu werden und auch selber mitzubauen und zu ermutigen. Um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen, um Gott zu ehren, an das Opfer Christi zu gedenken. Und die Frage, die ich vor 3 Jahren halt Gary auch gestellt hatte, war, wann ist jetzt genau eigentlich Versammlung? Wann ist denn das jetzt? Also wenn der Letzte kommt am Sonntagmorgen oder wenn, ja wann denn? Wie? Die waren ja als Missionare, er ist ja aufgewachsen in Berlin. Und die haben sich dann damals, es war ja noch nicht so lange nach dem Zweiten Weltkrieg, die haben sich dann in einer Bierstube versammelt. Ja. Und wenn sie halt sich da versammelt haben, dann hat die Versammlung begonnen. Und dann, wenn sie gesagt haben, jetzt ist fertig, dann war die Versammlung beendet und dann waren sie quasi in der Bierstube. Also wenn wir hier zusammenkommen und wir sagen, jetzt beginnt unsere Versammlung, dann beginnt die Versammlung. Und die Versammlung ist dann gleich geschlossen, beendet und dann bleiben wir eben auch noch für die Bibelstunden, um eben auch Gemeinschaft zu haben, um uns gegenseitig zu erbauen und erbauen zu lassen von Gottes Wort. Also ein paar abschließende Ermahnungen an uns. Ich denke, wir tun sehr gut daran, wenn wir Gottes Anweisungen auch wirklich beachten. Wenn wir falsche Vorstellungen aufdecken und uns bewusst machen, dass es nicht willkürlich ist, wie wir anbeten, wie wir zusammenkommen. Dass wir ganz bewusst darüber nachdenken, liebevolle Beziehungen zu pflegen. Und Vorsicht vor dem, was noch, ein V gehört dahin, Vorsicht vor dem Unterhaltungsfaktor. Es geht nicht um Unterhaltung. Und wir dürfen nicht vergessen, das weiterzugeben auch an die nächste Generation. Und natürlich ist auch diese Wiederherstellung in jeder Generation wieder. Man ist nur eine Generation letztendlich vom Abfall entfernt. Wie heißt es doch so schön? Gott hat keine Enkelkinder. Und jede Generation muss selber für sich wieder schauen und wieder überlegen, wenn ihr die Verantwortung später übernehmt. Was sagt Gott? Was sind seine Anweisungen? Und das ist etwas, was sehr wichtig ist für uns alle, für jede Generation. Lasst uns zum Abschluss noch einmal beten. Großer Gott, wir sagen dir von Herzen Dank für deine Liebe und für deine Geduld. Wir danken dir für unseren Herrn Jesus, was er für uns getan hat. Und wir danken dir für dieses Geschenk, das du uns gegeben hast, dass wir uns versammeln sollen und dürfen an jedem ersten Tag der Woche, um dir die Ehre zu geben, aber um auch einander zu erbauen und zu trösten und zu ermahnen und zu lernen. Wir danken dir, dass du das so eingerichtet hast. Und wir möchten auch wachsen, Herr, dass wir mehr lernen, das Böse nicht zuzurechnen, dass wir mehr lernen, Liebe zu zeigen, denn du hast uns zuerst geliebt. Und wir geben dir in allem die Ehre und den Dank und Lobpreis durch Jesus, unseren Herrn. Amen.